ARD.
Von Sortini will ich nicht reden, sagte Olga. Bei den Herren im Schloss ist alles möglich, ob es nun um das schönste oder um das hässlichste Mädchen geht. Sonst aber irrst du hinsichtlich Amalias vollkommen. Sieh, ich habe doch keinen Anlass, dich für Amalia besonders zu gewinnen, und versuche ich es dennoch, tue ich es nur deinetwegen. Amalia war irgendwie die Ursache unseres Unglücks, das ist gewiss, aber selbst der Vater, der doch am schwersten von dem Unglück getroffen war und sich in seinen Worten niemals sehr beherrschen konnte, gar zu Hause nicht, selbst der Vater hat Amalia auch in den schlimmsten Zeiten kein Wort des Vorwurfs gesagt. Und das nicht etwa deshalb, weil er Amalias Vorgehen gebilligt hätte. Wie hätte er, ein Verehrer Sortinis, es billigen können? Nicht von der Ferne konnte er es verstehen. Sich und alles, was er hatte, hätte er Sortini wohl gern zum Opfer gebracht. Allerdings nicht so, wie es jetzt wirklich geschah, und der Sortinis wahrscheinlich im Zorn. Wahrscheinlich im Zorn, denn wir erfuhren nichts mehr von Sortini. War er bisher zurückgezogen gewesen, so war er es von jetzt ab, als sei er überhaupt nicht mehr. Und nun hättest du Amalia sehen sollen in jener Zeit. Wir alle wussten, dass keine ausdrückliche Strafe kommen werde. Man zog sich nur von uns zurück. Die Leute hier wie auch das Schloss. Während man aber den Rückzug der Leute natürlich merkte, war vom Schloss gar nichts zu merken. Wir hatten ja früher auch keine Fürsorge des Schlosses gemerkt. Wie hätten wir jetzt einen Umschwung merken können? Diese Ruhe war das Schlimmste. Bei weitem nicht der Rückzug der Leute. Sie hatten es ja nicht aus irgendeiner Überzeugung getan, hatten vielleicht auch gar nichts Ernstliches gegen uns. Die heutige Verachtung bestand noch gar nicht. Nur aus Angst hatten sie es getan. Und jetzt warteten sie, wie es weiter ausgehen werde. Auch Not hatten wir noch keine zu fürchten. Alle Schuldner hatten uns gezahlt, die Abschlüsse waren vorteilhaft gewesen. Was uns an Lebensmitteln fehlte, darin halfen uns im Geheimen Verwandte aus. Es war leicht, es war ja in der Erntezeit. Allerdings Felder hatten wir keine, und mitarbeiten ließ man uns nirgends. Wir waren zum ersten Mal im Leben fast zum Müßiggang verurteilt. Und nun saßen wir beisammen, bei geschlossenen Fenstern, in der Hitze des Juli und August. Es geschah nichts. Keine Vorladung, keine Nachricht, kein Bericht, kein Besuch, nichts. Nun, sagte K., da nichts geschah und auch keine ausdrückliche Strafe zu erwarten war, wovor habt ihr euch gefürchtet? Was seid ihr doch für Leute? Wie soll ich es dir erklären? Sagte Olga. Wir fürchteten nichts Kommendes, wir litten schon nur unter dem Gegenwärtigen. Wir waren mitten in der Bestrafung darin. Die Leute im Dorf warteten ja nur darauf, dass wir zu ihnen kämen, dass der Vater seine Werkstatt wieder aufmachte, dass Amalia, die sehr schöne Kleider zu nähen verstand, allerdings nur für die Vornehmsten, wieder zu Bestellungen käme. Es tat ja allen Leuten leid, was sie getan hatten. Wenn im Dorf eine angesehene Familie plötzlich ganz ausgeschaltet wird, hat jeder irgendeinen Nachteil davon. Sie hatten, als sie sich von uns lossagten, nur ihre Pflicht zu tun geglaubt. Wir hätten es an ihrer Stelle auch nicht anders getan. Sie hatten ja auch nicht genau gewusst, worum es sich gehandelt hatte. Nur der Bote war, die Handvoll Papierfetzen, in den Herrenhof zurückgekommen. Frieda hatte ihn ausgehen und dann wiederkommen gesehen, ein paar Worte mit ihm gesprochen und das, was sie erfahren hatte, gleich verbreitet. Aber wieder, gar nicht aus Feindseligkeit gegen uns, sondern einfach aus Pflicht, wie es im gleichen Falle die Pflicht jedes anderen gewesen wäre. Und nun wäre den Leuten, wie ich schon sagte, eine glückliche Lösung des Ganzen am willkommensten gewesen, wenn wir plötzlich einmal gekommen wären mit der Nachricht, dass alles schon in Ordnung sei, dass es zum Beispiel nur ein inzwischen völlig aufgeklärtes Missverständnis gewesen sei, oder dass es zwar ein Vergehen gewesen sei, aber es sei schon durch die Tat gut gemacht, oder selbst das hätte den Leuten genügt, dass es uns durch unsere Verbindungen ins Schloss gelungen sei, die Sache niederzuschlagen. Man hätte uns ganz gewiss wieder mit offenen Armen aufgenommen. Küsse, Umarmungen, Feste hätte es gegeben. Ich habe derartiges bei anderen einige Male erlebt. aber nicht einmal eine solche Nachricht wäre nötig gewesen, wenn wir nur freigekommen wären und uns angeboten, die alten Verbindungen wieder aufgenommen hätten, ohne auch nur ein Wort über die Briefgeschichte zu verlieren. Es hätte genügt. Mit Freude hätten alle auf die Besprechung der Sache verzichtet. Es war ja neben der Angst vor allem die Peinlichkeit der Sache gewesen, weshalb man sich von uns getrennt hatte. Einfach, um nichts von der Sache zu hören, nicht von ihr zu sprechen, nicht an sie denken, in keiner Weise von ihr berührt werden zu müssen. Wenn Frieda die Sache verraten hatte, so hatte sie es nicht getan, um sich an ihr zu freuen, sondern um sich und alle vor ihr zu bewahren, um die Gemeinde darauf aufmerksam zu machen, dass hier etwas geschehen war, von dem man sich auf das Sorgfältigste fernzuhalten hatte. Nicht wir kamen hier als Familie in Betracht, sondern nur die Sache. Und wir nur der Sache wegen, in die wir uns verflochten hatten. Wenn wir also nur wieder hervorgekommen wären, das Vergangene ruhen gelassen hätten, durch unser Verhalten gezeigt hätten, dass wir die Sache überwunden hatten, gleichgültig auf welche Weise, und die Öffentlichkeit so die Überzeugung gewonnen hätte, dass die Sache, wie immer sie auch beschaffen gewesen sein mag, nicht wieder zur Besprechung kommen werde, auch so wäre alles gut gewesen. Überall hätten wir die alte Hilfsbereitschaft gefunden, selbst wenn wir die Sache nur unvollständig vergessen hätten. Man hätte es verstanden und hätte uns geholfen, es völlig zu vergessen. Stattdessen aber saßen wir zu Hause. Ich weiß nicht, worauf wir warteten. Auf Amalias Entscheidung wohl. Sie hatte damals an jenem Morgen die Führung der Familie an sich gerissen und hielt sie fest. Ohne besondere Veranstaltungen, ohne Befehle, ohne Bitten, fast nur durch Schweigen. Wir anderen hatten freilich viel zu beraten. Es war ein fortwährendes Flüstern vom Morgen bis zum Abend. Und manchmal rief mich der Vater in plötzlicher Beängstigung zu sich und ich verbrachte am Bett die halbe Nacht. Oder manchmal hockten wir uns zusammen, ich und Barnabas, der ja erst sehr wenig von dem Ganzen verstand und immerfort ganz glühend Erklärungen verlangte, immerfort die gleichen. Er wusste wohl, dass die sorgenlosen Jahre, die andere seines Alters erwarteten, für ihn nicht mehr vorhanden waren. So saßen wir zusammen. Ganz ähnlich, K., wie wir zwei jetzt. Und vergaßen, dass es Nacht wurde und wieder Morgen. Die Mutter war die Schwächste von uns allen, wohl weil sie nicht nur das gemeinsame Leid, sondern auch noch jedes einzelnen Leid mitgelitten hat. Und so konnten wir mit Schrecken Veränderungen an ihr wahrnehmen, die, wie wir ahnten, unserer ganzen Familie bevorstanden. Ihr bevorzugter Platz war der Winkel eines Kanapees. Wir haben es längst nicht mehr. Es steht in Brunswicks großer Stube. Dort saß sie. Und man wusste nicht genau, was es war, schlummerte oder hielt, wie die bewegten Lippen anzudeuten schienen, lange Selbstgespräche. Es war ja so natürlich, dass wir immerfort die Briefgeschichte besprachen, kreuz und quer, in allen sicheren Einzelheiten und allen unsicheren Möglichkeiten, und dass wir immerfort im Aussinnen von Mitteln zur guten Lösung uns übertrafen, es war natürlich und unvermeidlich, aber nicht gut. Wir kamen ja dadurch immerfort tiefer in das, dem wir entgehen wollten. Und was halfen denn diese noch so ausgezeichneten Einfälle? Keiner war ausführbar ohne Amalia. Alle waren nur Vorbereitungen, sinnlos dadurch, dass ihre Ergebnisse gar nicht bis zu Amalia kamen und, wenn sie hingekommen wären, nichts anderes angetroffen hätten als Schweigen. Nun, glücklicherweise verstehe ich heute Amalia besser als damals. Sie trug mehr als wir alle. Es ist unbegreiflich, wie sie es ertragen hat und noch heute unter uns lebt. Die Mutter trug vielleicht unser aller Leid. Sie trug es, weil es über sie hereingebrochen ist, und sie trug es nicht lange. Dass sie es heute noch irgendwie trägt, kann man nicht sagen, und schon damals war ihr Sinn verwirrt. Aber Amalia trug nicht nur das Leid, sondern hatte auch den Verstand, es zu durchschauen. Wir sahen nur die Folgen, sie sah in den Grund. Wir hofften auf irgendwelche kleinen Mittel, Sie wusste, dass alles entschieden war. Wir hatten zu flüstern, sie hatte nur zu schweigen. Aug in Aug mit der Wahrheit stand sie und lebte und ertrug dieses Leben damals wie heute. Wie viel besser ging es uns in aller unserer Not als ihr. Wir mussten freilich unser Haus verlassen, Brunswick bezog es. Man wies uns diese Hütte zu. Mit einem Handkarren brachten wir unser Eigentum in einigen Fahrten hier herüber. Barnabas und ich zogen, der Vater und Amalia halfen hinten nach. Die Mutter, die wir gleich anfangs hergebracht hatten, empfing uns, auf einer Kiste sitzend, immer mit leisem Jammern. Aber ich erinnere mich, dass wir, selbst während der mühevollen Fahrten, die auch sehr beschämend waren, denn öfters begegneten wir Erntewagen, deren Begleitung vor uns verstummte und die Blicke wandte, dass wir, Barnabas und ich, selbst während dieser Fahrten es nicht unterlassen konnten, von unseren Sorgen und Plänen zu sprechen, dass wir im Gespräch manchmal stehen blieben und erst das Hallo des Vaters uns an unsere Pflicht wieder erinnerte. Aber alle Besprechungen änderten auch nach der Übersiedlung unser Leben nicht. Nur, dass wir jetzt allmählich auch die Armut zu fühlen bekamen. Die Zuschüsse der Verwandten hörten auf. Unsere Mittel waren fast zu Ende. Und gerade in jener Zeit begann die Verachtung für uns, wie du sie kennst, sich zu entwickeln. Man merkte, dass wir nicht die Kraft hatten, uns aus der Briefgeschichte herauszuarbeiten, und man nahm uns das sehr übel. Man unterschätzte nicht die Schwere unseres Schicksals, obwohl man es nicht genau kannte. Man wusste, dass man selbst die Probe wahrscheinlich nicht besser bestanden hätte als wir. Aber umso notwendiger war es, sich von uns völlig zu trennen. Man hätte, wenn wir es überwunden hätten, uns entsprechend hoch geehrt. Da es uns aber nicht gelungen war, tat man das, was man bisher nur vorläufig getan hatte, endgültig. Man schloss uns aus jedem Kreise aus. Nun sprach man von uns nicht mehr wie von Menschen, unser Familienname wurde nicht mehr genannt. Wenn man von uns sprechen musste, nannte man uns nach Barnabas, dem unschuldigsten von uns. Selbst unsere Hütte geriet in Verruf. Und wenn du dich prüfst, wirst du gestehen, dass auch du beim ersten Eintritt die Berechtigung dieser Verachtung zu merken glaubtest. Später, als wieder manchmal Leute zu uns kamen, rümpften sie die Nase über ganz belanglose Dinge, etwa darüber, dass die kleine Öllampe dort über dem Tisch hing. Wo sollte sie denn anders hängen als über dem Tisch? Ihnen aber erschien es unerträglich. Hängten wir aber die Lampe anderswohin, änderte sich doch nichts an ihrem Widerwillen. Alles, was wir waren und hatten, traf die gleiche Verachtung. Bittgänge. Und was taten wir unterdessen? Das Schlimmste, was wir hätten tun können, etwas, wofür wir gerechter hätten verachtet werden dürfen, als wofür es wirklich geschah, wir verrieten Amalia. Wir rissen uns los von ihrem schweigenden Befehl. Wir konnten nicht mehr so weiterleben, ganz ohne Hoffnung konnten wir nicht leben. Und wir begannen, jeder auf seine Art, das Schloss zu bitten oder zu bestürmen, es möge uns verzeihen. Wir wussten zwar, dass wir nicht imstande waren, etwas gut zu machen, wir wussten auch, dass die einzige hoffnungsvolle Verbindung, die wir mit dem Schloss hatten, die Sortinis, des unserem Vater geneigten Beamten, eben durch die Ereignisse uns unzugänglich geworden war, trotzdem machten wir uns an die Arbeit. Der Vater begann, es begannen die sinnlosen Bittwege zum Vorsteher, zu den Sekretären, den Advokaten, den Schreibern. Meistens wurde er nicht empfangen. Und wenn er durch List oder Zufall doch empfangen wurde, wie jubelten wir bei solcher Nachricht und rieben uns die Hände, wurde er äußerst schnell abgewiesen und nie wieder empfangen. Es war auch allzu leicht, ihm zu antworten. Das Schloss hat es immer so leicht. Was wollte er denn? Was war ihm geschehen? Wofür wollte er eine Verzeihung? Wann und von wem war denn im Schloss auch nur ein Finger gegen ihn gerührt worden? Gewiss, er war verarmt, hatte die Kundschaft verloren und so fort. Aber das waren Erscheinungen des täglichen Lebens, Handwerks- und Marktangelegenheiten. Sollte sich denn das Schloss um alles kümmern? Es kümmert sich ja in Wirklichkeit um alles. Aber es konnte doch nicht grob eingreifen in die Entwicklung, einfach und zu keinem anderen Zweck, als dem Interesse eines einzelnen Mannes zu dienen. Sollte es etwa seine Beamten ausschicken, und sollten diese den Kunden des Vaters nachlaufen und sie ihm mit Gewalt zurückbringen? Aber, wendete der Vater dann ein, wir besprachen diese Dinge alle genau zu Hause vorher und nachher in einen Winkel gedrückt, wie versteckt vor Amalia, die alles zwar merkte, aber es geschehen ließ. Aber, wendete der Vater dann ein, er beklage sich ja nicht wegen der Verarmung. Alles, was er hier verloren habe, wolle er leicht wieder einholen, das alles sei nebensächlich, wenn ihm nur verziehen würde. »Aber was solle ihm denn verziehen werden?« antwortete man ihm. »Eine Anzeige sei bisher nicht eingelaufen. Wenigstens stehe sie noch nicht in den Protokollen, zumindest nicht in den der advokatorischen Öffentlichkeit zugänglichen Protokollen. Infolgedessen sei auch, soweit es sich feststellen lasse, weder etwas gegen ihn unternommen worden, noch sei etwas im Zuge. Könne er vielleicht eine amtliche Verfügung nennen, die gegen ihn erlassen worden sei? Das konnte der Vater nicht. Oder habe ein Eingriff eines amtlichen Organs stattgefunden? Davon wusste der Vater nichts. Nun also, wenn er nichts wisse und wenn nichts geschehen sei, was wolle er denn? Was könnte ihm verziehen werden? Höchstens, dass er jetzt zwecklos die Ämter belästige. Aber gerade dieses sei unverzeihlich. Der Vater ließ nicht ab. Er war damals noch immer sehr kräftig und der aufgezwungene Müßiggang gab ihm reichlich Zeit. »Ich werde Amalia die Ehre zurückgewinnen. Es wird nicht mehr lange dauern«, sagte er zu Barnabas und mir, einige Mal während des Tages, aber nur sehr leise, denn Amalia durfte es nicht hören. Trotzdem war es nur Amalias wegen gesagt, denn in Wirklichkeit dachte er gar nicht an das Zurückgewinnen der Ehre, sondern nur an Verzeihung. Aber um Verzeihung zu bekommen, musste er erst die Schuld feststellen, und die wurde ihm ja in den Ämtern abgeleugnet. Er verfiel auf den Gedanken, und dies zeigte, dass er doch schon geistig geschwächt war, man verheimliche ihm die Schuld, weil er nicht genug zahle. Er zahlte bisher nämlich immer nur die festgesetzten Gebühren, die wenigstens für unsere Verhältnisse hoch genug waren. Er glaubte aber jetzt, er müsse mehr zahlen, was gewiss unrichtig war, denn bei unseren Ämtern nimmt man zwar der Einfachheit halber, um unnötige Rede zu vermeiden, Bestechungen an, aber erreichen kann man dadurch nichts. War es aber die Hoffnung des Vaters, wollten wir ihn darin nicht stören. Wir verkauften, was wir noch hatten, es war fast nur noch Unentbehrliches, um dem Vater die Mittel für seine Nachforschungen zu verschaffen. Und lange Zeit hatten wir jeden Morgen die Genugtuung, dass der Vater, wenn er sich morgens auf den Weg machte, immer wenigstens mit einigen Münzen in der Tasche klimpern konnte. Wir freilich hungerten den Tag über. Während das Einzige, was wir wirklich durch die Geldbeschaffung bewirkten, war, dass der Vater in einer gewissen Hoffnungsfreudigkeit erhalten wurde. Dieses aber war kaum ein Vorteil. Er plagte sich bald auf seinen Gängen, und was ohne das Geld sehr bald das verdiente Ende genommen hätte, zog sich so in die Länge. Da man für die Überzahlungen in Wirklichkeit nichts Außerordentliches leisten konnte, versuchte manchmal ein Schreiber wenigstens scheinbar etwas zu leisten, versprach Nachforschungen, deutete an, dass man gewisse Spuren schon gefunden hätte, die man nicht aus Pflicht, sondern nur dem Vater zuliebe verfolgen werde. Der Vater, statt zweifelnder zu werden, wurde immer gläubiger. Er kam mit einer solchen, deutlich sinnlosen Versprechung zurück, so als bringe er schon wieder den vollen Segen ins Haus. Und es war qualvoll anzusehen, wie er immer hinter Amalias Rücken mit verzerrtem Lächeln und groß aufgerissenen Augen auf Amalia hindeutend uns zu verstehen geben wollte, wie die Errettung Amalias, die niemanden mehr als sie selbst überraschen werde, infolge seiner Bemühungen ganz nahe bevorstehe. Aber alles sei noch Geheimnis, und wir wollten es streng hüten. So wäre es gewiss noch sehr lange weitergegangen, wenn wir schließlich nicht vollständig außerstande gewesen wären, dem Vater das Geld noch zu liefern. Zwar war inzwischen Barnabas von Brunswick als Gehilfe nach vielen Bitten aufgenommen worden, allerdings nur in der Weise, dass er abends im Dunkel die Aufträge abholte und wieder im Dunkel die Arbeit zurückbrachte. Es ist zuzugeben, dass Brunswick hier eine gewisse Gefahr für sein Geschäft unseretwegen auf sich nahm. Aber dafür zahlte er ja dem Barnabas sehr wenig. Und die Arbeit des Barnabas ist fehlerlos. Doch genügte der Lohn knapp nur, um uns vor völligem Verhungern zu bewahren. Mit großer Schonung und nach viel Vorbereitungen kündigten wir dem Vater die Einstellung unserer Geldunterstützungen an. Aber er nahm es sehr ruhig auf. Mit dem Verstand war er nicht mehr fähig, das Aussichtslose seiner Interventionen einzusehen, aber müde war er der fortwährenden Enttäuschungen doch. Zwar sagte er sprach nicht mehr so deutlich wie früher, er hatte fast zu deutlich gesprochen, dass er nur noch sehr wenig Geld gebraucht hätte, morgen oder heute schon hätte er alles erfahren und nun sei alles vergebens gewesen, nur am Geld sei es gescheitert und so fort. Aber der Ton, in dem er es sagte, zeigte, dass er das alles nicht glaubte. Auch hatte er gleich unvermittelt neue Pläne. Da es ihm nicht gelungen war, die Schuld nachzuweisen und er infolgedessen auch weiter im amtlichen Wege nichts erreichen konnte, musste er sich ausschließlich aufs Bitten verlegen und die Beamten persönlich angehen. Es gab unter ihnen gewiss auch solche mit gutem, mitleidigem Herzen, dem sie zwar im Amt nicht nachgeben durften, wohl aber außerhalb des Amtes, wenn man zu gelegener Stunde sie überraschte. Hier unterbrach K., der bisher ganz versunken Olga zugehört hatte, die Erzählung mit der Frage: »Und du hältst das nicht für richtig?« Zwar musste ihm die weitere Erzählung darauf Antwort geben, aber er wollte es gleich wissen. »Nein«, sagte Olga, »von Mitleid oder dergleichen kann gar nicht die Rede sein. So jung und unerfahren wir auch waren, das wussten wir, und auch der Vater wusste es natürlich, aber er hatte es vergessen, dieses wie das Allermeiste. Er hatte sich den Plan zurechtgelegt, in der Nähe des Schlosses, auf der Landstraße, dort, wo die Wagen der Beamten vorüberfuhren, sich aufzustellen und, wenn es irgendwie ging, seine Bitte um Verzeihung vorzubringen. Aufrichtig gesagt, ein Plan ohne allen Verstand. Selbst wenn das Unmögliche geschehen wäre und die Bitte wirklich bis zum Ohr eines Beamten gekommen wäre, kann denn ein einzelner Beamter verzeihen? Das könnte doch höchstens Sache der Gesamtbehörde sein, aber selbst diese kann wahrscheinlich nicht verzeihen, sondern nur richten. Aber kann denn überhaupt ein Beamter, selbst wenn er aussteigen und mit der Sache sich befassen wollte, nach dem, was der Vater, der arme, müde, gealterte Mann ihm vormurmelt, sich ein Bild von der Sache machen? Die Beamten sind sehr gebildet, aber doch nur einseitig. In seinem Fach durchschaut ein Beamter auf ein Wort hin gleich ganze Gedanken rein, aber Dinge aus einer anderen Abteilung kann man ihm stundenlang erklären, er wird vielleicht höflich nicken, aber kein Wort verstehen. Das ist ja alles selbstverständlich. Man suche doch nur selbst die kleinen amtlichen Angelegenheiten, die einen selbst betreffen. Winziges Zeug, das ein Beamter mit einem Achselzucken erledigt, man suche nur dieses bis auf den Grund zu verstehen, und man wird ein ganzes Leben zu tun haben und nicht zu Ende kommen. Aber wenn der Vater an einen zuständigen Beamten geraten wäre, so kann doch dieser ohne Vorakten nichts erledigen, und insbesondere nicht auf der Landstraße. Er kann eben nicht verzeihen, sondern nur amtlich erledigen und zu diesem Zweck wieder nur auf den Amtsweg verweisen, Aber auf diesem etwas zu erreichen, war ja dem Vater schon völlig misslungen. Wie weit musste es schon mit dem Vater gekommen sein, dass er mit diesem neuen Plan irgendwie durchdringen wollte? Wenn irgendeine Möglichkeit solcher Art auch nur im Entferntesten bestünde, müsste es ja dort auf der Landstraße von Bittgängern wimmeln. Aber da es sich hier um eine Unmöglichkeit handelt, welche einem schon die elementarste Schulbildung einprägt, ist es dort völlig leer. Vielleicht bestärkte auch das den Vater in seiner Hoffnung, er nährte sie von überall her. Es war auch hier sehr nötig. Ein gesunder Verstand musste sich ja gar nicht in jene großen Überlegungen einlassen, er musste schon im Äußerlichsten die Unmöglichkeit klar erkennen. Wenn die Beamten ins Dorf fahren oder zurück ins Schloss, so sind das doch keine Lustfahrten. In Dorf und Schloss wartet Arbeit auf sie, daher fahren sie im schärfsten Tempo. Es fällt ihnen auch nicht ein, aus dem Wagenfenster zu schauen und draußen Gesuchsteller zu suchen, sondern die Wagen sind vollgepackt mit Akten, welche die Beamten studieren. »Ich habe aber«, sagte K., »das Innere eines Beamtenschlittens gesehen, in welchem keine Akten waren.« In der Erzählung Olgas eröffnete sich ihm eine so große, fast unglaubwürdige Welt, dass er es sich nicht versagen konnte, mit seinen kleinen Erlebnissen an sie zu rühren, um sich ebenso von ihrem Dasein als auch von dem eigenen deutlicher zu überzeugen.